Hallo Leute, hier ist der X-Men Axel Tischer und ich möchte euch sagen, hört euch Catch Club, den Podcast an. Super Stories, es geht um den professionellen Berufsringkampf, also reinhören, lohnt sich. Und ja, liebt Wrestling, denn wir alle lieben Wrestling.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo und willkommen im Catch Club. Ich bin wie immer euer Dieter und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Total Nonstop Impact. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem wertgeschätzten Freund, dem Marcel.
Hallöle!
Wunderschönen guten Tag. Na, hast du Bock?
Jo. China-Großveranstaltungen sind eigentlich immer eine solide Bank.
Ja, auf jeden Fall. Bevor wir auf TNA-Großveranstaltungen reingehen, hast du den Countdown to Bound for Glory gesehen?
Ja, habe ich mir angeguckt.
Sehr schön.
Du genau, nicht, oder?
Nee, ich nicht. Ich hatte nur das Finish von Call Your Shot Gauntlet gesehen, weil ich tatsächlich nach dem Vertragssegment bei der Impact, wo du sagtest, guck dir das mal an, das ist super.
Das war auch
dachte ich Gold. Mir schon, das war fantastisch. Dachte ich mir schon, gut, dieses Call Your Shot Match wird so laufen.
Also ganz kurz zur Vertragsunterzeichnung, damit diejenigen, die es vielleicht nicht gesehen haben, weil sie die wöchentlichen Shows nicht verfolgen, es waren Doppelvertragsunterzeichnungen, also sowohl vom Men's World Title als auch vom Knockouts World Title. Und das lief eigentlich ganz friedlich ab. Die haben halt jeweils gesagt, so, ey, ne, ich respektiere dich, aber ich werde dich umhauen, blablabla. Und dann kam halt Frank Kazarian, als warum auch immer er Special Ref, Guest Referee geworden ist, kam raus und naja, hat dann halt so rumgepöbelt und hat halt von allen vier noch die Fresse bekommen. Und dann war er noch durch den Tisch geflogen. Und das war einfach. Das war mal so eine Umsetzung von so einem Vertragsunterzeichnungsmoment, wo du gemerkt hast, okay, da waren Leute kreativ am Werk und haben nicht einfach jo. Nur das zehnte, und jetzt wir pöbeln uns an, dann unterschreiben wir und dann schlagen wir uns auf die Fresse, so wie es halt meistens üblich ist. Sondern da haben sich Leute was überlegt, ja, lass uns doch so ein Segment machen, ja, cool, aber wie setzen wir es um?
Mhm.
Das hat mir sehr gefallen, tatsächlich.
Ja, mir auch. Und genau, zur Countdown-Show. Man hatte Ash bei Elegance und Heather bei Elegance, die dann auf Brinley Reese und Sia Brookside getroffen sind.
Brinley? Ist nicht Britney?
Brinley steht hier bei Cage Match.
Leute, dann habe ich es automatisch in meinem Kopf, als ich es für meine Notizen mit draufgeschrieben habe. Tatsache. Weird. Ist ein Fehler? Nee. Bei Instagram heißt die Dame auch so.
Genau.
Weird, though.
Yes.
Ja, aber zum Match ganz kurz. Meh. Kann man sich schenken. Die Eleganzes gewinnen halt am Ende, weil Xia Brooks halt außerhalb mit dem Concierge beschäftigt ist und nicht mitbekommt, wie Brinley halt gepinnt wird. Ja. Kann man sich schenken zu gucken. Außer man ist halt Fan von einer der Damen oder sowas, keine Ahnung. Die Shotgun wiederum, die würde ich fast ein bisschen empfehlen zu gucken, weil das war eine sehr unterhaltsame Battle Royale. Das heißt auch nichts besonders Spezielles. Frankie Kazarian ist halt als erster gestartet und gewinnt am Ende. Was ja dann nochmal dem World Title Match nochmal eine ganz neue Note gibt am Ende.
Mhm.
Ja. So viel zur Pre-Show.
Sehr schön. Und dann ging's mit der Hauptshow los. Genau, das Ganze fand statt in Detroit, in Rain State Fieldhouse. Sah auch sehr voll aus, die Halle.
Ja. Füllt. Und TNA macht es halt auch schlau, die nehmen halt nicht die größten Hallen, ne? Logischerweise.
Genau.
Und die wissen halt, in welcher Area, in welcher Reichweite sie booken müssen, welche Hallen sie da nehmen müssen, damit sie eben nicht leer ist.
Yes.
Ne, und dann hast du halt so, du hast halt nicht das AEW-Problem, dass du halt eine, keine Ahnung, eine 15.000er Halle nimmst und da halt, keine Ahnung, nur 5.000 reinholst. Aber was ja wohl auch daran liegt, dass die nicht allzu viel Marketing vor Ort betreiben.
Ja. Und genau, und dann ging aber die ganze Show auf jeden Fall los mit dem TNA Exhibition Title Match. Mike Bailey traf auf El Hijo del Vikingo, der zu dem Zeitpunkt aus seiner Verletzung zurückkam.
Tja.
Oder seit kurzem erst, aber naja, das war wohl nix, sag ich mal.
Ja, ganz ehrlich, bei dem Stil, den der junge Mann geht, wundert es mich halt nicht, dass er sich so in aller Regelmäßigkeit verletzt.
Es war halt das, Sekunde, muss ich gucken. Genau, es war sein siebtes Match nach der Verletzung. Er hatte sich ja im Februar diesen Jahres verletzt und kam jetzt Ende September wieder. Und genau, dann hat er sich wohl jetzt bei den TNA-Tapings im Match gegen Trent Seven verletzt.
Bei den Tapings auch noch. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass es bei dem Match war.
Nee, es war bei den Tapings.
Und keine Ahnung, was war da. Was war? Es ist wohl wieder das Knie. Ich weiß nicht, ob das gleiche ist wie beim letzten Mal.
Das weiß ich auch noch nicht. Ist auf jeden Fall das Knie. Und ja, aber mal sehen. Vielleicht kriegt man die Tage da noch was raus. Aber erstmal zum Match. Marcel, was sagst du denn zu diesem Match?
Ja, das war geil, wa?
Das hat richtig Laune gemacht.
Zweitbestes Match der Show, in meinen Augen. Das war Kicks und Flips par excellence. Also, ne, Bailey kann, das Geile ist, Bailey kann diesen Stil von Vikingo halt richtig gut mitgehen und fügt noch mit seinen Kicks noch eine weitere Note hinzu.
Ja.
Ja, und die beiden sind halt einfach komplett Nüsse gegangen. Also, Halleluja. Vikingo bei seinen Flips und Jumps nach draußen will gefühlt einen Weltrekord der meisten Drehungen in der Luft aufstellen. Und das war einfach Nüsse. Das war richtig gut. Und dann vor allem auch als Opener der Show, du bist da einfach nur sagst so, okay, ich bin da.
Yes, also das hat richtig Laune gemacht. Auch dieses Flamingo-Driver in den Destroyer-Kontern. Dann Vikingo steht auf dem Ringpfosten und springt einfach einen Canadian Destroyer auf den Apron gegen Bailey. Wo ich mir auch denke, alles klar, Kollege, viel Erfolg. Aber das ist halt sein Stil, ne? Und war aber wie gesagt.
Das Ding bei Vikingo ist halt auch, da gehe ich fast ein bisschen mit den negativen Bewertungen, die er bei Cage Match hat, mit. Außerhalb dessen ist da leider auch recht wenig.
Das ist es halt.
Und das also ist jetzt für mich kein Grund, ihm irgendwie, keine Ahnung, eine 2 oder eine 4 zu geben, wo ich mir denke, so Leute, ne? Das ist halt ein bisschen sehr hart. Weil das, was er macht, macht er halt par excellence, um das Wort nochmal zu benutzen. Und er weiß halt, dass er den Rest nicht macht und deswegen tut er ihn nicht. Er kann das nicht, also macht das nicht. Und das ist halt einfach schlau in dem Moment.
Also er hat halt, er kennt seine Decke ist nicht sehr hoch. Und deswegen macht das nicht. Aber das, was er macht, macht er super. Punkt.
Ja.
Klar, und wenn du aber natürlich.
Aber das Ding, aber, das muss auch zugeben, er braucht halt Gegner, die auch mit diesem Lucha-Ding halt auch umgehen können. Mhm. Und das Selling halt dementsprechend ist, dass die sich halt, dass es halt nicht weird aussieht, wenn du jetzt darauf wartest, dass er endlich springt.
Ja.
Hm?
Jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen, nicht schlimm. Egal.
Es tut mir leid.
Alles gut. Wie gesagt, ich gehe auch mit zweitbestes Match der Show. Hat richtig Laune gemacht. Bailey hat am Ende verteidigt und ja. War richtig, richtig stark. Dann, außer du willst noch was dazu sagen.
Nö.
Weil
guck die, dieses Match, Punkt.
Genau, guck dieses Match, Punkt, weil auf die Tapings gehe ich jetzt nicht ein. Und
Da wäre ich dir auch böse, wenn du mir da was spoilerst, weil ich schaue ja die Weeklies.
Genau, deswegen.
Zwar jetzt nicht so intensiv wie die AEW Weeklies oder sowas, aber ich schaue sie halt jede Woche.
Entschuldigung. Und dann ging es weiter mit dem nächsten Titelmatch. TNA Knockouts Tag Team Championship. Spitfire. Jody Fred und Danny Luna, welche auch wiedergekehrt ist. Trafen auf Rosemary und ihre Verstärkung Wendy Cho von NXT.
Yo. Ich muss ganz kurz vorneweg. Ich weiß irgendwie nicht, was ich von Wendy Cho halten soll. Also ihr Gimmick, was sie davor hatte, mit diesem Schlafanzug, war schon weird. Da war es aber mehr so für mich so, Leute, das ist irgendwie nicht geil, dass sie sie so als Kind darstellt. Und jetzt ist sie halt das Horrorkind irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe da irgendwie meine Probleme mit.
Und die ist halt auch schon 32. Und das Ganze, ich verstehe es auch nicht. Genau, aber wie gesagt, die beiden, also Mandy Show und Rosemary trafen auf die Knockouts Tag Team Champions Spitfire. Ich dachte tatsächlich, dass Danny Luna ein bisschen länger ausgefallen war. So klang das am Kommentar. Aber die Wrestler.
Ich war ja auch in aller Regelmäßigkeit im UK und Co. aktiv, also.
Ja, es klang so, ne? Wie gesagt, die wrestelt durch. Klang so, dass sie verletzt gewesen wäre, aber war sie gar nicht. Deswegen.
Vielleicht hat sie einfach die letzten Tapings verpasst und
ja, ich glaube, darauf ist es tatsächlich hinaus. Ja, bei den letzten Tapings, wo sie war, war im September bei Victory Road.
Ja, ne, vielleicht hat sie einfach die letzten Tapings verpasst und deswegen musste man sich irgendwas einfallen lassen. Um einen zu begründen, dass halt die Knockouts Tag Team Champions nicht im TV zu sehen waren.
Ja, genau. Naja, auf jeden Fall zum Match. Es war da. Die Heels waren am Anfang sehr dominant, haben sehr stark Jody Fred dominiert und isoliert. Dann gab es irgendwann den Tag, aber die Heels waren, wie gesagt, im meisten Verlauf des Matches ging 10 Minuten 32. Waren Heels doch sehr, sehr stark. So, da wurden dann auch einfach Pin-Versuche eigenständig abgebrochen. Und um weiter die Faces zu dominieren. Genau, es gab dann irgendwann eine Double Powerbomb von Luna gegen die Heels, als die Heels auf dem Top Rope standen. Und ihr Spitfire hatten dann ihre Comeback-Phase mit Double Jump Suplex und von Jody Fred. Irgendwann gab es einen Finisher und dann war das auch, wie gesagt, nach 10 Minuten 30 vorbei und Spitfire haben ihre Titel verteidigt. Es war da, es war okay, aber es hat mich jetzt natürlich auch nicht von Socken gehauen. Ich war halt sehr überrascht, wie dominant Rosemary und Randy Cho waren.
Habe ich ehrlicherweise gar nicht so drauf geachtet. Oder ist mir zumindest gar nicht so aufgefallen. Für mich war das einfach eine kurzweilige Angelegenheit. Ich habe gesehen, dass es 10 Minuten ging, jetzt gerade.
Genau.
Und war so, ach, wundert mich. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn da eine 6 oder eine 7 vorne gestanden hätte bei der Zeit. Aber ja, dadurch, dass es eine kurzweilige Angelegenheit war, hat es irgendwie Spaß gemacht. Ehrlicherweise, ich verstehe dieses 4,56er Rating nicht.
Ich auch nicht.
So, weißt du, wenn das bei einer 5,5 bis 6 ist, dann ist das vollkommen fein. Aber unter 5 ist irgendwie schon so, okay. Ist ja schon fast, als würde man warnen davor, dass dieses Match zu sehen.
So schlimm war es jetzt nicht.
Eben. Aber ich hab eben bei Catch manchmal das Gefühl, dass Women's Matches per se einfach 1 bis 2 Punkte niedriger sind, als sie aus neutraler Sicht waren. Vielleicht sind einfach viele Leute immer noch sind bei den Frauen vielleicht ein bisschen kritischer aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung.
Ich glaube, da spielt das Thema Tribalism aber nochmal fast noch eine größere Rolle.
Du meinst, dass da immer noch eine Handvoll Leute gibt, die so hängen geblieben sind, dass sie nicht mal drauf klarkommen, dass Frauen wrestlen oder was?
Ja, das auch. Nee, aber vor allem, das bei TNA, die können keine guten Women's Matches machen. Ich bewerte das aus Prinzip schlecht, weil es ja nicht bei der WWE stattfand.
Aha. Weiß nicht, wann, also gerade weil die WWE ja so ein Garant dafür ist, für gute Women's Matches, ja, nee, ist klar.
Genau. Und ja, wie gesagt, nach dem Match war es dann auch so, dass Rosemary Mandy Cho ein Spear verpasst hat. Und
ja, damit ist die kurzweilige Allianz zwischen Rosemary und Wendy Cho auch schon wieder der Geschichte. Wahrscheinlich brauchte man irgendeinen Grund, warum Wendy Cho entweder gar nicht mehr bei TNA auftritt oder dass man halt irgendwie eine Storyline weiter hat. Weil durch die klare Niederlage ist ja dann am Ende auch so, ja, okay, ne, Storyline vorbei.
Genau. Und dann, wenn du nichts mehr sagen willst, ging's weiter mit Josh Alexander und Steve Maclin. Und in meinen Notizen steht tatsächlich, was ist die Story? Frag Marcel. Aber du sagtest mir schon, ja, nö, keine Ahnung.
Das ist. Maclin war in den Weeklies plötzlich immer mehr ist zum Face geworden, während Josh Alexander geturnt ist. Und dadurch sind sie halt aneinander geraten. Da ist der steckt, soweit ich das mitbekomme, aber jetzt nichts tiefgründiges hinter. Also.
Ja, Alexander ist ja quasi bei Slammiversary geturnt in dem Sixpack-Match, wo er dann Joe Henry King zwischen die Beine getreten hat.
Ja.
Und, ja, was sagst du denn zu dem Match?
Ja, das Match ist auf jeden Fall, ist noch nicht mein Top-Match, aber ist auch in den Top 3 der Matches von dieser Show.
Ja, Top 3 gehe ich mit.
Ja, also dementsprechend auf Platz 3, wenn ich eben gerade schon mein zweitliebstes Match der Show hatte. Das war richtig stark. Das war auch ein guter Counterpart zum zweitbesten Match der Show für mich. Passt halt einfach, weil die beiden sind nicht geflippt, die haben weniger gekickt. Das war ein Brawl. Also es hat schon mit einem Brawl begonnen, auf der Rampe und neben dem Ring. Und dann war das einfach so ein richtig schöner Heavyweight Clash, so ein Brawl, so ein Fight, wo du einfach gemerkt hast, okay, die beiden wissen, was ihre Stärke ist. Und die haben sie halt beide voll und ganz ausgespielt. Das hat richtig harmoniert. Mir hat es persönlich richtig, richtig gut gefallen. Der Fokus lag auf so ein paar Big Moves immer wieder. Also die haben sich ein bisschen geprügelt und dann den nächsten richtigen Move ausgepackt. Das haben sie richtig gut hinbekommen. Dass auch nicht zu viel wurde, dass du nicht das Gefühl hattest, von wegen, ja, wir reinigen jetzt Move an Move an Move an Move an Move. Sondern halt immer wieder mit Zweck dazwischen. Ne? Mhm. Ja, und dann das Finish da dann, oder beziehungsweise Richtung Finish. Man kann ruhig sagen, das gehört zum Finish. Alexander hat Steve Maclin oft auf den Schultern und knockt quasi aus Versehen. Also das wirkte zumindest nicht so, als wäre das so in K-Fab beabsichtigt. Den Ref aus. Und so wie es auch schon in den Weeklies der Fall war, schnappt sich Josh Alexander daraufhin so einen Kabelbinder. Und bindet damit Josh Alexander, Steve Maclin, die Hände hinterm Rücken fest. Und will ihn halt weiter angreifen. Was ich daraufhin cool fand, dass Maclin eine richtig ordentliche Offensivphase hatte, auch mit richtig heftigen Aktionen, obwohl er die Hände verbunden hatte. Der Ref wollte ihn sogar befreien, aber Maclin wollte das aus irgendeinem Grund nicht. Wo ich mir ehrlicherweise gesagt habe, von mir so, ja, also selbst in K-Fab macht das keinen Sinn. So, jetzt ist vollkommen okay, dass du da den Reversal packst und ein bisschen offensiver hast. Aber in dem Moment, wo der Gegner einmal kurz am Boden ist, wäre das Erste, was der Logik nach stattfinden müsste, wäre, dass er befreit wird, weil der Ref hat ja schon den Knipser in der Hand. Das ist Sache von einer Sekunde. Ja, und schlussendlich geht Macklin im Ankle Lock K.O. Also nicht einfach nur, also er konnte nicht tappen, er hat dementsprechend auch nicht getappt, er hat auch nicht dem Referee gesagt, dass er aufgibt, sondern er ist einfach im Ankle Lock K.O. gegangen. Und ja, wahrscheinlich die Nummer, dass Macklin die Befreiung ablehnt, hat es dann am Ende ein bisschen runtergezogen für mich. Aber ansonsten ein richtig, richtig starker Heavyweight Brawl Fight, wie auch immer man es nennen möchte.
Da kann ich absolut zustimmen, war auch mein drittliebstes Match von der Show. Und wie gesagt, du hast alles gesagt, es war ein gutes Ding. Die haben sich sehr schön gegeben, back and forth, schön körperlich das Ganze. Ich mochte auch, wie gesagt, die Offensivphase von Macklin mit den Händen hinterm Rücken. Das war richtig gut gemacht. Und sein Eckenspear da ohne Hände super. Flip sowieso. Und er hat halt wirklich alles gegeben und kam nochmal wieder. Aber es brachte nichts gegen Hulk Hogan. Wie komme ich auf Hulk Hogan? Gegen Josh Alexander. Gegen Josh Alexander. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Hulk Hogan komme. Aber ja. Naja, habt ihr wenigstens was zu lachen. Genau. Das war das Match auf jeden Fall. Und jetzt bin ich auch wieder wach. Aber wie gesagt, mal gespannt, was mit Josh Alexander weitergeht. Steve Macklin gefiel mir in dem Match auch richtig gut.
Ja.
Und ist auch so einer, der passt perfekt zu TNA.
Ja, Mann. Also der ist so, bei der WWE hat es damals mit den Forgotten Sons nicht funktioniert. Kann man jetzt drüber streiten, ob das anderweitig funktioniert hätte, wenn die WWE ihn anders eingesetzt hätte, aber das ist halt immer so ein Hätte, wenn und aber. Aber in der Position, in der er bei TNA ist, das ist ein Perfect Fit. Auch wenn ich ihn bei Wrestling Revolver sehe oder auch in anderen Indies, das funktioniert soweit ganz gut. Er ist auch einer, der mehr über Storyline kommt, tatsächlich. Aber bei ihm funktionieren Matches auch ohne Storyline. Also ist nicht so ganz so der Moose. Ne, also er ist halt genau. Auch ein guter Wrestler, oder seine Matches mit ihm funktionieren auch, wenn er keine fette Storyline hintersteckt.
That's correct. Und deswegen gefiel mir es auch echt super. Und dann ging es weiter mit, ja, Tollewurst. Mit dem TNA Digital Media Title und International Heavyweight Title Double Title Match Monsters Ball. T.O. verteidigt seinen Titel gegen Matt Cardona. Und war nicht so schlimm wie erwartet.
Nee. Das zum Glück nicht.
Zum Glück nicht. Cardona war sehr, sehr dominant natürlich zu Beginn. Erste Aktion vom PCO war dem Match dem Hallenboden einen Cannonball zu verpassen, natürlich.
Das ist halt ein klassisch PCO, ne?
Macht er, ist der schon 60? Ja, nee, 56. Cardona kam ja wieder während der Hochzeit von PCO und Steph DeLander.
Ach, so weird.
Ach, so komisch. Ja,
das ist so typisch, der typische TNA-Trash, der zwischendurch halt noch ist.
Ja, genau. Steph DeLander hat dann gesagt, ja, ich hab eine Nackeninjury, ich bin erstmal weg.
Eigentlich wirklich verletzt? Oder haben sie das nur gemacht, um sie rauszunehmen bei TNA?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, die ist wirklich verletzt, tatsächlich. Und Ich kann auch gerade mal gucken, ob die jetzt in der letzten Zeit ein Match hatte.
Aber ich bin auch gerade parallel, aber ich dafür muss ich sie erstmal finden.
Ich habe sie gefunden. So, Matches. Ja, das letzte Match hatte sie im August.
Ah, der Länder schreibt man auseinander.
Genau.
Aber die hat schon davor wenig gecatcht, ne?
Ja.
Also, ne, am 18.05. war sie sowohl bei TNA als auch bei GCW interessant.
Naja, das bei TNA, das ist das auf, genau.
Ne, und dann erst wieder bei TNA, also. Ja gut, aber bei TNA hatte sie auch zwar in der Zeit einige Auftritte, aber halt keine Matches, ne?
Ja.
Ne, und vielleicht war vorher schon so ein bisschen so, sieht so aus, als wäre sie verletzt. Aber vielleicht ging es dann nochmal wieder und dann hat man in dem Match festgestellt im August von mir so, nee, geht nichts und sie braucht tatsächlich eine Operation. Maybe.
Genau, auf jeden Fall das dazu. Und ja, sonst zum Match. Ja, es gab Tablespots, mehrere PCO hat Thumbtacks gefressen und wurde dagegen getreten. Und wie gesagt, das war dafür, dass es ein PCO-Match war, gegen Matt Cardona gar nicht so schlimm wie erwartet. Monsters Ball hat auf jeden Fall geholfen. Und dann hat am Ende PCO per Jokeslam und PCO als Sword gewonnen und beide Titel verteidigt.
Ich raff übrigens immer noch nicht, dass sie da diesen anderen Titel noch mit zugeholt haben. Für mich, der ist halt so nichtssagend und vollkommen egal. Das wurde auch nie wirklich erklärt, dass der jetzt plötzlich da ist. Ne? Also. AJ Francis hat den einfach plötzlich ausgebuddelt.
Ich denke, der wurde halt vor allem auch aus so hier Kanada-Gründen und so mitgeschleppt. Und
das kann sein, dass vielleicht irgendwelche Leute bei Anthem oder bei TNA dann doch ein bisschen mad waren, dass das Ding sie Scott D'Amore sein eigenes Ding in der Form macht.
Genau.
Dass sie da irgendwie was aus was holen wollten. Aber das Ding kannst du, also ganz ehrlich, wenn es morgen plötzlich nicht mehr verteidigt wird, es würde keinen jucken. Ne?
Eben das. Was sagst du denn noch zum Match?
Das war im Endeffekt ein relativ nichtssagendes Hardcore-Match. Ne?
Ja.
Das Ding ist, und ich glaube, das weiß PCO auch so, also in solchen Matches funktioniert er. Also halt natürlich nicht gut, weil er ist halt auch einfach, auch da merkt man ihm mittlerweile das Alter an. Aber wenn du ihn in normalen, klassischen Singles-Matches siehst oder sowas, das ist nicht gut. Das ist so ganz und gar nicht gut. Das ist im Gegenteil. Aber in solchen Matches, da geht es dann einigermaßen, dass du halt dann irgendwie, keine Ahnung, am Ende, keine Ahnung, bei der 6 von 10 am Ende landest, ne? Und das ist dann halt nochmal was anderes. Ja, und am Ende ist es gab ein paar Tonnen, es gab ein paar Türen, Reißzwecken, so das ist der übliche Hardcore-Match-Shit halt. Ein interessanter Aufbau von Matt, der da zwei Stühle in den Ring stellt, einen Tisch drauf, wo das Mann so, okay, Standard, weil, keine Ahnung, nicht einen Tisch, eine Tür drauf. So, ja, okay, der klassische Indie-Table-Spot halt.
Ja.
Aber er da drunter so quer zwei Stühle legt. Das fand ich tatsächlich sehr, gab es glaube ich auch schon ein paar Mal vermutlich. Aber ja, ich hab halt schon Schlimmeres gesehen und.
Hundertprozentig.
Auch wenn's am Ende nicht wirklich gut war, ich habe am Ende keinen Augenkrebs bekommen.
Das ist doch die Hauptsache.
Den habe ich von etwas anderem noch im Laufe der Show bekommen. Oh, mehr oder weniger.
Und dann ging's weiter Moose.
Haben Sie da schon die Ankündiger?
Welche?
Mit Genesis?
Die kam später.
Ja, aber gut, jetzt selbst, wo wir es angesprochen haben, ziehen wir sie, wollen wir sie einfach vorziehen.
Ja, klar.
TNA hat einen neuen Pay-Per-View ausgebuddelt. Nämlich TNA Genesis ist zurück und wird im Januar stattfinden.
Genau.
Kann man das zu den Big Pay-Per-Views zählen oder ist das eher so ein, ja, TNA Plus Event?
Nee, das ist schon Big Pay-Per-Views, aber TNA, also Genesis war tatsächlich seit 2005, ich guck bis wann, das war immer so der Jahresanfang, Jahresend-Pay-Per-View.
Ja, und jetzt haben sie halt noch einen größeren Pay-Per-View mit ins Boot genommen.
Und ich denke mal, das ist quasi der Hard-to-Killer-Satz.
Ach, haben kein Hard-to-Kill?
Nee, das ist quasi jetzt der Ersatz für Hard-to-Kill.
Wann war denn Hard-to-Kill immer? War das?
Auch im Januar.
Hm. Ja, vielleicht verschieben sie Hard-to-Kill nur.
Das kann sein. Also wie gesagt, das ist ja dann, jetzt hatte ich mir aufgeschrieben, am 25. Januar und das ist halt, am 19. Januar.
Ja.
Und das ist halt auch ein
19. Stimmt, Hard-to-Kill war am 13.01. dieses Jahr.
Ja. Genau, und der 19.01. ist auf jeden Fall ein Sonntag, das heißt, es ist wieder ein Sonntags-Pay-Per-View. Und genau, also das letzte Mal Genesis gab es 2021, aber das war dann auch während Corona. Und das war dann nur eine Impact-Ausgabe quasi. Mhm. Genau, und jetzt ist es so, dass das dann wieder als Pay-Per-View zurückkehren wird.
Ich denke mal, wir werden es dann auf jeden Fall covern. Die großen Pay-Per-Views von TNA nehmen wir ja immer mit. Bin gespannt, ob es Hard to Kill dann vielleicht an anderer Stelle irgendwo im Roster, nenne ich es jetzt mal, mit eingebaut wird oder ob es halt komplett verschwindet, weil Genesis sich vielleicht besser vermarkten lässt als Hard to Kill.
Ja.
Hard to Kill hat auch immer so ein bisschen was Defensives, habe ich das Gefühl, so vom Namen her.
Ja, ein Hard to Kill, dieser Witz ist, glaube ich, jetzt auch gerade schon wieder auserzählt, dass TNA kurz vorm Sterben ist. Und so, eine Sekunde. Während ich kurz mal kurz weg muss, erzähl mal bitte den Zuschauerinnen, was zu Mike Santana gegen Moose.
Mach ich gerne. Wir haben ja schon öfter mal hier über Moose gequatscht, dass Moose eigentlich ein guter Wrestler ist, aber Moose braucht Storylines. Man muss einen Grund merken, warum er jetzt gegen den wen anders catcht. So dieses klassische Big Match Wrestling quasi. Ne? Auch wenn das jetzt hier natürlich in der Mitte der Card war, aber die Auseinandersetzung zwischen Mike Santana und Moose, beziehungsweise seinem Stable, ich und Namen, The System, geht er jetzt auch schon länger. Und dementsprechend dadurch, dass jetzt so das Finale dieser Storyline war, oder hoffentlich das Finale, hat es halt hier funktioniert. So die Auseinandersetzung geschlagen und jetzt ist halt endlich der Moment, wo Mike Santana auf Moose trifft. Und dadurch hat das dann halt im Endeffekt ganz gut funktioniert. War jetzt nicht das beste Match von beiden, aber wenn ich hier sehe, dass das mit einer knapp mit einer 7 bewertet ist bei Cage Match, ich verstehe persönlich nicht ganz, warum es besser als Alexander gegen Macklin bewertet ist, aber das ist halt auch nur marginal. Weil matchmäßig irgendwie hatte ich auch so ein Stück weit das Gefühl, dass es sich egal anfühlt. Ne? Also es ist ein bisschen konträr zu dem, was ich davor gesagt habe. Moose gegen Santana oder Moose in Big Match in mehr oder weniger Szenario funktioniert. Und trotzdem hat sich das matchmäßig hier so ein bisschen so ja egal angefühlt. Es war mehr so, ja okay, die Storyline ist jetzt beendet und Ruhe. Nebenbei hast du halt auch noch einen JDC, der immer mal wieder eingreift. Unter anderem
aus irgendeinem Grund war denen dann plötzlich auch das Match egal und er macht es einfach im Ring vor dem Referee mit einer Metallkette, die er sich John Cena-mäßig um die Pfoten gewickelt hat. Das war dann irgendwie komisch.
Ja, also wo du sagst, egal und so, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich fand's, ja. Ich habe da auch nicht reingefunden. Es war, wie gesagt, es hat stattgefunden, es war da.
Ja, obwohl es aber eigentlich objektiv bzw. subjektiv. Doch objektiv ist es, wenn es nicht persönlich ist. Ja.
Genau.
Oder? Ich das ist auch. Jedes Mal muss ich da überlegen, welche Seite jetzt die richtige ist. Es war ja nicht schlecht. So, deswegen passt es halt nicht zu dem, dass ich eigentlich sage, dass Moves und Big Matches irgendwie eigentlich ja funktioniert, so Storyline-Matches. Und dass es hier halt das auch funktioniert hat, nur trotzdem war das Match irgendwie egal. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe komplett, was du meinst. Also, wie gesagt, ich fand es halt auch irgendwie auch egal. Wie gesagt, es war nicht scheiße, aber es war halt so dieses, es ist halt da so, ich möchte jetzt den Triple Main Event sehen. Und,
eine Bezeichnung, genau. Die ich übrigens nicht cool finde. Dieses Triple Main Event Ding finde ich irgendwie nicht. Also ich musste da wirklich schmunzeln, als ich das gesehen habe, aber irgendwie passt es nicht. Ich finde schon, Double Main Event ist schon schwierig, aber okay, kann man machen. Und dann jetzt von Triple Main Event zu sprechen, ist irgendwie so, okay, cool.
Und, wenn du jetzt so eine Karte hast wie hier mit 8 Matches, ja, okay. Aber die WWE hat das ja mal bei einer Saudi-Show mit 4 Matches gemacht, wie im Triple Main Event. Da habe ich halt gelacht. Oder bei irgendeinem Pay-Per-View, die so letztes Jahr, weißt du, 4, 5 Matches, Triple Main Event, ja, alles klar. Genau, aber ja. Mal gucken, wo es für Santana weitergeht und wie es für Moose weitergeht.
Das System hat ja jetzt 2 Niederlagen an dem Abend eingesteckt.
Genau.
Keine Ahnung, ob da vielleicht dann jetzt irgendwer face-turned oder sowas. Oder ob sie einfach sagen, so, okay, wir müssen uns jetzt, keine Ahnung, abschütteln und weiter geht's. So nach dem Motto. Kann auch sein.
Oh, sorry. Und dann geht's weiter mit dem Triple Main Event Teil 1. Und ich glaube mit dem Match of the Night von Marcel.
Ja.
TNA Knockouts World Title Match. Marsha Slamovic traf auf Jordynne Grace und hat diese endlich besiegt. Ja, was soll ich sagen? Das war stark. Das war richtig stark. Du hast ihnen angemerkt, ey, es geht um was. Es war richtig hart geführt. Klar war dann sportlicher Ehrgeiz mehr hinter als irgendwie so eine tiefe Hassgeschichte, für mich zumindest.
Ja. Da war ja auch kein Hass. So klar, die haben das ist so ein bisschen Disput, weil Marsha Slamovic plötzlich Englisch gesprochen hat in der Show und Jordynne Grace davon geschockt war und Marsha sagt, du denkst, du behauptest, wir wären Freunde, aber irgendwie so, weißt nicht mal, dass ich Englisch sprechen kann. So nach dem Motto. Und darauf das halt aufgebaut.
Und genau, aber wie gesagt, die haben sich halt richtig gegeben. Marsha kam auch echt mit der Kraft von Jordynne Grace zurecht. Wusste da auch sämtliche Antworten. Und es gab halt, wie gesagt, es gab Juggernaut Drivers, gab ein Burning Heather von Marsha. Und die haben sich halt richtig gegeben. Ich fand's richtig gut. Die Intensität war fantastisch. Die Länge mit ihren 16 Minuten 44 war auch das zweitlängste Match tatsächlich an dem Abend.
Die Länge hast du ja aber nicht gemerkt.
Nee, absolut null. Und am Ende hat es Marsha tatsächlich geschafft und ist neue Knockouts-Championess. Ja, und du, wir wissen, was das heißt.
Ja, wahrscheinlich wird Jordan Grace vielleicht nochmal so ein Rematch-mäßig was bekommen.
Genau.
Ich weiß nicht, ja, Genesis ist wahrscheinlich ein bisschen zu lange hin und dazwischen, so ein Zwischen-Pay-Per-View-Ding ist, glaube ich, nicht angekündigt.
Gar nicht.
Und also wird es wahrscheinlich in der Weekly im Laufe der nächsten Tapings sein. Ja, und dann wird sie wahrscheinlich bei NXT landen. Leider.
Genau, also sie hat ja schon Implikationen gebracht, weil WWE und andere Content-Kreationsseiten, das ist ja nicht so gewünscht in der Regel. Und vor allem im Bereich OnlyFans etc. ist es nicht gewünscht.
Ach so, auf die Art und Weise, ich war so, hä? Es sind noch ständig irgendwelche Wrestler irgendwo, die irgendwelche Interviews, keine Ahnung, bei Chris Van Vliet und wie sie nicht alle heißen, geben.
Und auf jeden Fall.
Die WWE mag es nicht, wenn ihre WrestlerInnen auf irgendwelchen Bezahlseiten unterwegs sind, vor allem, wenn es sich wie bei OnlyFans in erster Linie um Erotik-Content handelt. Das ist gemeint, glaube ich.
Genau. Ja, wie gesagt, aber bei Twitch war ja damals auch die Probleme. Aber wie gesagt, Jordan Grace hat auf jeden Fall gesagt, sie hört auf mit OF, aber nicht sofort, sondern in ein paar Monaten. Das heißt natürlich, die hört dann auf, wenn sie zur WWE geht. Das würde ein Schelm behaupten.
Das ist an der Stelle nicht unwahrscheinlich.
Ne?
Das Ding ist ja immer, wenn... So, wir sind ja immer so ein bisschen, oh nö, warum gehen die zur WWE? Das Problem ist halt so, ist halt eine Wrestlerin, die wir halt sehr, sehr schätzen, die wir sehr, sehr mögen. Und die wird halt wahrscheinlich jetzt erstmal bei NXT versauern und darf sich da mit irgendwelchen Instagram-Models prügeln. In Matches, die halt also einfach dementsprechend nicht gut sind.
Ne, mit irgendwelchen Instagram-Models, Delta, die jetzt da ist. Und
wobei, stimmt eigentlich ist die Women's Division gerade mit drei richtig geilen, guten Wrestlerinnen aufgewertet worden.
Ja, du hast jetzt Delta, du hast Stephanie Verkehr und du hast Julia, also und Roxanne Perez und Roxanne Perez ist auch noch da. Also du hast da eigentlich gute Leute, aber dafür hast du dann auch Insta-Model 1 bis 5.
Ja. Aber hey, das hat die WWE halt nicht verstanden, das ist so nicht... Wobei, wahrscheinlich haben sie es verstanden, und füllen deswegen gerade ihre Women's Division so auf.
Ja.
Weil wie sollen diese Insta-Models, die sie da signen, besser werden, wenn sie halt nur gegeneinander catchen, ne?
Das ist richtig. Genau, wie gesagt, Grace, guter Run, hat sehe ich immer sehr, sehr gerne. Mal gucken, wie Marsha sich jetzt macht, wie lange das bei Marsha läuft. Und ja. Gib mal einen Hot Take. Das ist
eigentlich NXT immer. Die sind, glaube ich, immer dienstags, ne?
NXT ist dienstags, also heute Nacht wieder, genau.
Vielleicht versuch ich's nochmal. Hat er jetzt auch gerade erst ein Pay-Per-View, mal gucken. Vielleicht gebe ich der ganzen Nummer nochmal eine Chance.
Ja, das ist doch eine Idee. Genau, ich habe einen kurzen Hot Take, und zwar, dass Marsha den Titel jetzt lange halten wird. Vielleicht mit einem kurzen Switch, wer weiß, aber sie wird ihn dann nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr an Killer Kelly verlieren, wenn sie wieder aus der Mutterzeit kommt.
Das ist ein sehr interessanter Hot Take, gerade aufgrund der Länge. Genau. Ne, dass du sagst, dass sie halt fast ein Jahr Championess sein wird. Spannend.
Das könnte ich mir vorstellen. So Killer Kelly sehe ich jetzt gerade so im ersten Moment, wenn sie dann nochmal zu TNA kommt, weil sie gesagt hat, ey, ich mache hier gerade Pause, wegen ein bisschen Filme drehen, und dann ist sie schwanger geworden. Und deshalb könnte ich mir das irgendwie vorstellen, weil sie ja auch ein Tech-Team waren. Die beiden, weil ich auch richtig gut fand.
Die haben Spaß gemacht als Kombination.
Ja. Und auf jeden Fall, vielleicht kann ich mir da vorstellen, dass da was kommt, aber wer weiß schon, das ist nur ein Hot-Take. der wahrscheinlich eh nicht passieren wird. Aber ich wollte es mal gesagt haben.
Wer weiß auch, was Killer Kelly so vorhat. Ne? Ob die überhaupt wieder zum Wrestling zurückkehrt in der Form.
Ja, natürlich. Ganz klar.
Und, ne? Wobei zumindest, ich kann mir zumindest vorstellen, dass sie sagt, okay, TNA only funktioniert. Gerade wenn das Kind noch in einem jungen Alter ist. Man weiß natürlich auch nicht, wo sie zusammen mit Myron Reed, was heißt er, glaube ich, wo Reed, die beiden ja. leben. Und dementsprechend, wo die beiden halt, ob die Familie haben, die da vor Ort ist, die dann vielleicht auch mal die Lütte oder den Lütten mal für ein Wochenende nehmen kann. Wobei, ja, boah, wahrscheinlich, wenn du sagst, ja, jedes Wochenende, irgendwann sagen die dann auch so, leck mich am Arsch. Aber wenn du dir sagst, hey, wir haben TNA-Tapings, dann kannst du das wahrscheinlich schon mal eher vermitteln.
Ne?
Aber ja, auch von mir nochmal zum Match.
Gerne.
Ich fand's richtig, richtig, richtig stark. Jordan ist auch zwischendurch ein bisschen auf die Beine gegangen, was dann aber am Ende doch keinen sonderlichen Impact hatte. So, also es hatte jetzt nicht wirklich Einfluss aufs Match. Und am Ende waren es halt, du hast ja erwähnt, viele High-Impact-Moves, also so da, wo es so richtig gescheppert hat. Und Marshall ist einfach so ein guter Counterpart für den Stil von Jordan Grace. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge, auch weil sie halt so viele Antworten darauf hat und auch ja, auch wenn sie natürlich ist sie körperlich nicht auf dem Level Hannah Jordan Grace, aber sie kann trotzdem mithalten. Ne? Sie ist halt auch trotzdem überdurchschnittlich stark und deshalb funktioniert das. Ich hatte allerdings leider das Problem, und auch wenn es trotzdem mein Match of the Night war, ich hatte das Problem, dass ich gespoilert war.
Ja, gut.
Und dadurch bin ich halt nicht hundertprozentig reingekommen.
Das war
beziehungsweise deshalb kam die Dramatik nicht in der Form bei mir an, wie sie sonst wahrscheinlich angekommen wäre.
Kann ich absolut verstehen. Ja, ich war halt beim drauf folgenden Match gespoilert. Und Soll ich dann mal das drauf folgende Match springen?
Ja, über das Match of the Night haben wir jetzt schon geredet. Kommen wir zum Flop of the Night.
Boah. So, bevor ich einen Rant starte. TNA World Championship Match. Nick Nemeth, der Champion, verteidigt gegen Joe Hendry mit dem Special Referee Frankie Kazarian, welcher vorher, wie schon erwähnt, die Collier Shotgauntlet gewonnen hat und somit einen Anytime Anywhere Titelvertrag seiner Wahl hatte. Ja, also das Match war halt so, du, ganz ehrlich, Finish war absoluter Bums. Es war okay, es war sehr relativ schnell intensiv. Und dann geht's schon los, dass Kazarian seinen Shot einlösen will. Dann geht Henry raus, nimmt die Trophäe ab und sagt, nee, du, ich nimm keinen Shot. Zieh mal lieber meinen Pin, und dann kam so, ja, ich disqualifiziere dich gleich. Wo ich mir, hä? Okay, naja. Dann gab's einen Fast-Count von Kazarian.
Quasi als Antwort auf Joe Hendry, der verhindert, dass er eincashen kann.
Genau.
Gibt's erstmal einen Fast-Count. Aber danach aber auch nicht mehr. Danach ist alles wieder wie vorher. Okay, cool, I guess.
Da war es so, dass Henry, wie gesagt, die haben auch viel gekontert, Name von Henry, das war cool. Dann gab es ein Attitude Adjustment von Henry bis 2. Und dann gab es noch so 1-2 Moves. Und plötzlich will Kazarian wieder seinen Shot lösen. Geht mit dem mit der Trophäe in den Ring, zeigt sie, ruft einen Ref. Und plötzlich siehst du Gemauschel und Bewegung in den Zuschauerreihen. Und es ging ein maskierter, ein Mann mit Hut und Mantel raus und es war John Bradshaw Layfield. Yay. Mhm. Welcher dann Kazarian, die Clothesline from Hell verpasst hat, rausgegangen ist, Henry, die verpasst hat und Ryan Nemeth hat auch einen Schlag abbekommen.
Ich habe gerade, hab ich verpasst, dass er sie Joe Henry auch verpasst hat.
Ja.
Beziehungsweise, nee, er hat sie, Kazarian, Joe Henry und Nicks Bruder. Aus irgendeinem Grund, mein Kopf hat gerade Joe Henry zu Nick Nemeth gemacht.
Ryan Nemeth und auf jeden Fall, kam dann neuer Ref und dann war es auch relativ schnell zügig zu Ende und ich muss sagen, TNA, wie dumm kann man bitte sein? So, weißt du, wir regen uns ja schon manchmal bei der WXW auf mit, ja, ihr wollt den Moment molken und warten, aber das ist ja wirklich, du hättest Henry schon im September, im Juli den Titel geben müssen und nicht jetzt noch nicht mal.
Jetzt angefangen, dass Joe Henry plötzlich auf einem ganz anderen Level over war. Ich meine, wie Nüsse ist denn die Crowd bitte bei seinem Entrance gegangen? In welcher Lautstärke die da das Ganze mitgesungen haben?
Genau das. Theme. Und dazu so, gibt's noch eine tolle News.
Ja.
Joe Henry will beim ESC für England antreten nächstes Jahr. Auch für Großbritannien in dem Fall. Und Unterlagen wurden wohl eingereicht. Ich stell dir vor, irgendwie, dass er dann nächstes Jahr in der Schweiz, ich glaube in Basel sogar, und dann stell dir vor, in Basel kommt dieses Lied Joe Henry auf der Bühne und alle Leute rufen Believe in Joe Henry und wir sind nicht bei einer Wrestling-Show.
Ja, das Problem ist, er wird halt nicht mit dem Lied ankommen, leider.
Leider.
Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen einfach. Es wäre schon sehr, sehr witzig. Aber irgendwie, also ich fand es eigentlich ganz geil, dass das Match halt diese Komponente hatte mit Frankie Kazarian. Aber das Match zwischen den beiden hat doch irgendwie nicht viel hergegeben. Und dann war der Fokus war zu weit weg vom Championship-Match. Und zu sehr darauf, wie casht er ein? Oder casht er ein? Und dann wenn das Match 15 Minuten geht und irgendwie davon sind 5 Minuten nur Cash-In-Gedöns, plus nochmal 2 Minuten am Ende mit John Bradshaw Layfield, dann bleibt halt nicht viel vom Championship-Match übrig.
Ja,
also ich hab jetzt natürlich nicht die Zeit gestoppt, aber das ist so vom Gefühl her.
Ja.
Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist, Kazarian ist zu doof einzucashen. Toller König bist du. Stellt sich dabei auch noch richtig dumm an. Und obendrein kommt halt plötzlich ein John JBL, wo du denkst, so, was ist eigentlich seine Mission im Independent Wrestling auf einmal? Oder beziehungsweise im Wrestling. So, warum ist er plötzlich überall? Als der irgendwie random Leuten Clotheslines from Hell verpasst. I don't fucking get it.
Ich verstehe es auch nicht. Und wie gesagt, TNA ist halt, du, die haben den nächsten Superstar auf dem Teller da liegen.
Das kommt, stimmt, das kommt noch oben drauf. Dass du es dann nicht hinkriegst, den Titelwechsel zu machen.
Und dann musst du halt sagen, dann hat Joe Henry selbst am meisten, so und so kann die WWE, am meisten von diesem Hype profitiert. So, worauf wartet TNA, dass es nochmal schneit oder was? Also, das ergibt ja gar keinen Sinn, dass du sagst, du kannst da noch was einbauen. So, du musst aufpassen, dass jetzt nicht die Leute sagen, ach ey, der ist eh kacke, der gewinnt eh nichts Großes und sagen, wir keinen Bock, ciao.
Und vielleicht weiß man, wie lange sein Vertrag noch geht.
Ich glaube auch irgendwie Ende nächstes Jahr, Anfang übernächstes Jahr, irgendwie so zwischen 25 und 26, soweit ich weiß.
Ich versuch, vielleicht findet man das kurzfristig heraus. Joe Henry, schotteter Profi-Wrestler. TNA Contract. Das ist sogar tatsächlich. Mike Johnson of PW Insider previously reported that Henry's contract is believed to run through 2025.
Ja, das heißt noch komplett 25 vermutlich.
Das heißt, du hast sogar die Möglichkeit, ihm einen vernünftigen Run zu geben. Ist jetzt nicht so, dass irgendwie, keine Ahnung, ja, im Januar wäre es vorbei gewesen. Wobei, selbst dann kannst du es noch machen. So, du bist ja mit NXT cool. Ne, selbst wenn sein Vertrag endet, kannst du ja mit der WWE sprechen und sagen, hey, was haltet ihr, so, wir würden ihn gerne noch zum Champion machen. Es wäre aber cool, wenn er dann dementsprechend bis Mitte, Ende Januar bei uns bleibt, sodass er den Titel dann halt wieder abgeben kann. Kann er danach bei euch debütieren? Okay, cool. Und Ruhe. Aber nein. Ja. Sie entscheiden sich für was auch immer das sollte.
Genau das. Und wie gesagt, ich verstehe es halt einfach nicht. Wo ich mir denke, Leute, bei aller Liebe. Das geht so nicht.
Du nimmst ja halt selber die Option oder beziehungsweise den. Du nimmst dir selber den Hype. So, du könntest voll auf den Hype aufspringen in so einem Moment. Und es wäre ja nicht mal so, dass so von wegen so, okay, er ist jetzt gerade der Hype und deswegen nehmen wir Nick Nemeth seinen TNA World Title weg, den er gerade erst gewonnen hat. So, nee, der ist jetzt auch schon seit 100 Tagen Champion. So, das wäre vollkommen in Ordnung gewesen, hätte er den Titel verloren.
Genau das und wie gesagt.
Plus, der Hype ist ja auch nicht nur so ganz kurzfristig mäßig, sondern der ist halt auch schon länger am Start, der Hype.
Ja. Im Gegensatz zu einem Nick Nemeth, da ist irgendwie alles verpufft, was man erwartet hatte.
Der Typ ist kalt. Ja. Der Typ ist kälter als der Sportbad, in dem ich heute war.
Boah, das musst du schaffen.
Das ist arschkalt. Der Scheiß wird nicht geheizt anscheinend.
Aber wie gesagt, ist halt einfach super ärgerlich. Aber das ist so ein klassisches TNA-Problem. Das hat so in den letzten Jahren bei mehreren. Bei einem Josh Alexander hat es das auch. Der hat den Titel gewonnen, hat den eine Sekunde später am Moose verloren. Und für längere Zeit und so Geschichten. Und das hattest du halt jetzt einfach länger. Und das ist halt einfach schlichtweg nervig.
Einfach ist es halt unnötig. Aber gut, wir können es leider Gottes nicht ändern.
Genau, apropos unnötig, gehen wir mal zum Main Event.
Vorab.
Und?
Also ich habe ja vorhin schon was mit Augenkrebs erwähnt. Von der Matte habe ich auf jeden Fall Augenkrebs bekommen, ein Stück weit. Ja. Klar, irgendwie war es ein bisschen cool, dieser Jeff Hardy LSD-Look. Ne, die ganzen Tische und Stühle alles hatten. Irgendwie war es cool, aber ich fand, die Matte war mir ein bisschen too much. Weiß nicht, wie du das fandst.
Also die Matte habe ich gerade tatsächlich schon wieder vergessen, aber das mit den Stühlen und so, die ganze Aufmachung, es passte, aber war froh, dass es nicht die ganze Zeit da zu sehen war tatsächlich. Und
die Matte war quasi die ganze Zeit zu sehen.
Stimmt. Ich meine eher die Stühle und die Tische, wie die da rumgefilmert haben. Aber ja, aber an die Matte kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Und ja. Wir hatten auf jeden Fall Full Metal Mayhem im World Tag Team Title. Main Event, Three-Way Match. Die Hardys, Jeff und Matt Hardy, trafen auf die Champions, The System, Brian Myers und Eddie Edwards. Und die ABC, Ace Austin und Chris Bay. Und. Ja. Es war das erste Full Metal Mayhem seit sehr langer Zeit, wo man oben was abhängen musste.
Achso, du meinst Leitermatch-mäßig Titel, okay.
Genau, sonst war das auch so, aber sonst war es dann einfach mit Pin. Und, genau, Dann, Marcel, erzähl mal was zu dem Match.
Ja, also, es ging erstmal damit los, dass die ABC und die Hardys sich gesagt haben, von wegen so, The System, ihr seid scheiße. Und die erstmal fertig gemacht haben. Und auch eigentlich, also gefühlt die ganze Zeit immer, wann immer es die Möglichkeit gab, zusammen auf das System gegangen sind, also sich zumindest da einig waren, hatte ich zumindest so ein Gefühl.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob mich mein Gefühl da täuscht oder nicht. Ja, und das Match hatte seine Momente. Also ich erinnere mich da an so einen Leg Drop von der Leiter von Matt Hardy gegen Eddie Edwards durch den Tisch. Oder wie eine Leiter. Das war tatsächlich sehr kreativ, weil es auch noch so nicht eine Leiter quasi den Spagat gemacht. Und wurde durch eine Leiter durchgesteckt und auf die obersten Ringseile gelegt.
Ja.
Sodass quasi die Leiter, die da stand, nicht umfallen konnte. Was ja erstmal smart ist. So von mir so, hey, es kann dann nicht so leicht einer kommen und die Leiter einfach umwerfen, wenn ich gerade am Abhängen bin. Ja, und dann waren es, glaube ich, Chris Bay und Matt Hardy, die parallel auf beiden Seiten hochgeklettert sind. Und plötzlich fangen Ace Austin und Jeff Hardy von jeweils den beiden Seiten dann auf der Leiter mit einem Stuhl zu balancieren und dann ihre entsprechenden Counterparts runter zu prügeln damit. Oder ein, wo ich lachen musste, war einfach Ace Austin, der auf einer Leiter steht. Und statt runterzugehen, die Leiter einfach händisch von in die Mitte des Rings zu sagen, nein, er hoppelt einfach mit der Leiter durch den Ring. Und Chris Bash steht auch mal eben so, was ist mit dir, Junge?
Oh.
An dieser Stelle übrigens gute Besserung an Chris Bay.
Ja, gute Besserung.
Der hat sich nämlich irgendwas am Genick verletzt und musste tatsächlich, ich weiß nicht, ob es noch in der gleichen Nacht oder erst einen Abend später, wurde er tatsächlich auch direkt operiert. Und verbringt jetzt wohl ein paar Tage.
Mist.
Hm?
Drück ihm auf jeden Fall die Daumen.
Ja, wäre sehr zu wünschen, wenn er schnell wieder auf die Beine kommt. Weil ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich finde, er ist ein sehr cooler Wrestler. Und der ABC als Tag Team gefällt mir auch sehr, sehr gut.
Der ABC als Tag Team ist super.
Ja, und dann, um wieder weiterzumachen, so ein Spear gegen den eben erwähnten Chris Bay, der eigentlich gerade am Abhängen war und sich gerade noch so an diesem Dreieck, an dieser Triangel da oben festhalten kann und dann aber einfach gespeert wird. Oder einen Brian Myers, der außerhalb des Rings auf zwei Tischen liegt und Jeff Hardy einfach eine Swanton-Bomb drauf macht von der Leiter.
Ja, eine Swanton-Bomb von der Leiter, wo ich auch zweimal geguckt habe, nicht, dass er mit dem Kopf die Leiter berührt hat.
Ja, der hat sich auch sehr schnell an den Kopf gepackt danach.
Oder wo er mit dem Leiter mit dem Stuhl unterm Arsch die Leiter runterrutschen wollte.
das war aber auch witzig, einfach weil es nicht geklappt hat.
Genau.
Und dann abschließend dann halt vorm Finish die Double Powerbomb gegen Eddie Edwards aus dem Ring raus, durch zwei Tische durch. Oder durch zumindest einen Tisch durch.
Die sah auch richtig übel aus.
Ja, also ich sag mal so tischmäßig. Also wenn man das so aufzählt, man merkt, dass ABC und das System einiges einstecken mussten. Das System quasi am meisten. Die haben die meisten heftigen Spots abbekommen. Und man anscheinend sich so bei beim System gedacht hat, bei den Hardys gedacht hat, ja, ey, lass mal die alten Leute so ein bisschen lass sie mal ein bisschen schonen. So kam es mir zumindest vor, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ging mir ähnlich gesagt, es war an sich okay, aber es war halt so dieses, ja, ich weiß, warum die Hardys gewonnen haben, wenn wir verlieren, vielleicht hören wir dann auf. Und sie sind jetzt bald 30 Jahre aktiv nächstes Jahr. Und kann ich ja irgendwo verstehen, aber ich muss sie 2024 trotzdem nicht in so einem Match sehen. Und dass sie gewonnen haben, ist schön, aber ich fand es auch viel zu lang, weil da hast du wirklich Länge gemerkt.
Ja, das Match muss keine 28 Minuten gehen.
Und
wenn das Match 20 Minuten geht, dann ist der Bums gut bezahlt.
Genau, ja, das. Ja, genau. Also, die Hardys haben am Endeffekt gewonnen, weil sie auch so ein bisschen, weil ich ja schon sagte, so gespielt haben mit, ja, wenn wir verlieren, vielleicht ist es unser Ende. Ist unser letztes Full Metal Mayhem Match. Also, sie haben natürlich gewonnen.
Du willst halt die Hardys als Tag Team Champions nochmal mitnehmen. Ich hoffe, dass der Title Run nicht zu lang wird. Und die halt zeitnah wieder droppen müssen. Ich befürchte allerdings Schlimmes. Und wie gesagt, die Hardys halten sich auch für mehr, als sie am Ende sind.
100%ig.
So. Also gerade, also Jeff Hardy ist ja eher ruhig, aber Matt Hardy, der ist ja auch wie am Quatschen und hält sich für den größten Wrestler aller Zeiten.
Ja, leider.
So. Es ist ja nicht schlecht, was er heutzutage noch abliefert, aber gut ist es halt auch nicht, ne?
Nee. Und genau, deswegen, ich hoffe, dass die Titel dann schnell wieder wechseln. Und dann mal sehen. Was gibst du der Show denn insgesamt, Marcel?
Ich glaube, ich bin da bei so einer soliden 7 von 10. Ich glaube, das ist fair, tatsächlich.
Das klingt doch gut. Da bin ich auch tatsächlich bei einer 7. Und wie gesagt, du hattest der Opener, der super war. Du hattest Alexander gegen Macklin, was toll war. Masha gegen Jordan war fantastisch. Ja, und dann hattest du halt so Spitfire gegen Rosemary und Wendy Chow war da, war aber naja. Und das Monsters Ball Match war nicht so schlimm wie befürchtet. Ja, der Main Event war halt komplett reingeschissen. Und dann, bin ich auch auf jeden Fall bei einer 7.
Ja, das ist doch fair. Es ist halt klassisch TNA Pay-Per-Views, die kann man sich immer gut angucken. Und du hast halt immer ein Auf und Ab zwischen richtig gut und meh. Von daher.
Genau, davon daher war es das gewesen. Dieses Jahr gibt es dann kein TNA-Pay-Per-View mehr, dann erst wieder im Januar mit Genesis.
Yes, sir. Auch kein so Premium-Live-Event-mäßig, also diese TNA-Plus-Sachen auch nicht, tatsächlich.
Doch. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das schon.
Aber das hätten sie dann noch bei der Show schon angekündigt.
Doch, haben sie auch. Die haben Final, klar. Die haben, Sekunde, ich komme sofort wieder.
Okay. Ich kann ja parallel mal schauen, ob ich das Event finde, weil so, TNA Events. Ich habe davon nämlich nichts mitbekommen. Doch, die haben Final Resolution findet am 13.12. In Atlanta, Georgia statt. Genauso wie es irgendwie am 29.11. noch Turning Point. Also sie haben tatsächlich noch ein paar größere Shows dieses Jahr. Ich nehme allerdings an, dass wir die nicht großartig covern werden, weil, wie gesagt, wir beschränken uns ja bei TNA auf die großen Events. Und wie wir tatsächlich mittlerweile auch merken, so es ist gerade einfach sehr, sehr viel Wrestling. Und wenn wir da dann alles mitnehmen würden, dann würde sich das auch noch mit dazwischen drängeln und dann wäre das too much. Und weil ich jetzt tatsächlich auch nicht weiß, was ich erzählen soll, muss ja die da an dieser Stelle einfach jetzt hier so richtig cool schneiden, wenn er wieder da ist. Gleich. So, da sind wir wieder. Der Dieter musste gerade ganz fix weg. Und wir wollten uns aber nicht nehmen lassen, uns auch vernünftig von euch zu verabschieden. Denn ich denke, zu Slammiversary ist alles gesagt.
Zu Born for Glory.
Oh, ja, stimmt, ist Born for Glory. Ich sehe gerade in meinen Notizen, steht noch Slammiversary als Überschrift. Naja, macht ja nichts. In diesem Sinne, lasst uns gerne eine positive Bewertung da auf YouTube, auf keine Ahnung, auf welchem Portal ihr das Ganze hier hört. Von mir aus auch auf Watch Wrestling. Ist mir Lachs. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Macht sich gut, macht's besser. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.